Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Heute mit dem Dream Team Malte Asmus und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Der erste Sturm ist auf dem Eis. Freuen wir uns, wenn wir jetzt noch Eishockey könnten, dann wäre das natürlich noch besser. Aber so reden wir über Fußball und ich habe was Schönes festgestellt. Wir brauchen nur noch 49 Abonnenten bei YouTube und dann sieht man unsere schönen Nasen dann noch etwas strahlender. Dann schaltet YouTube alle Kräfte frei. Also wer das hier hört und möchte uns mal sehen, wenn wir so miteinander über Fußball quatschen, auf YouTube gehen, Fever Pitch und dann abonnieren. Wir brauchen noch 49 Abonnenten, ist alles kostenlos. Und dann sieht man uns in aller Pracht und Schönheit in einem Video, Malte. Ist das nicht
perfekt.
Schön?
Perfekt. Schöner geht es doch fast nicht. Uns und vor allen Dingen oftmals auch deutlich schönere Gäste noch, die wir hier dann auch im Podcast zu bieten haben. Also wir haben nicht nur Radiogesichter, wir haben auch noch ein paar andere Menschen dann regelmäßig hier zu Gast. Wir sind ja mehrmals die Woche für euch dann auch tatsächlich auf
Sendung. Aber ich mache einen kleinen Wettbewerb daraus, ja? Also wir verraten es jetzt nicht, aber wer den Podcast jetzt nur hört und uns kommentiert bei YouTube, welche berühmte Band bei dir als Buch im Hintergrund im Regal steht, kriegt von mir eine persönliche Einladung zum Legenden-Podcast ins Deutsche Fußballmuseum am 13. März. Horst Rubisch ist da zu Gast. Also wer das schreibt, kriegt von mir die Einladung nach Dortmund, 13. März. Aber er muss einfach nur in die Kommentare reinschreiben, welche berühmte Band bei dir im Regal steht. Wenn man über deine rechte Schulter, also wenn man draufschaut, links, ins Regal reinschaut. So, das ist doch jetzt mal ein kleiner Wettbewerb, den wir hier haben, oder?
Kann nicht so schwer sein. Ist fast wie eine Frage bei RTL während des Dschungelcamps. Übrigens, da fällt mir ein, wer ist denn für dich der Sieger des Wochenendes? Es gab ja ein paar Entscheidungen. Ist es Barbara Becker, die neue Dschungelkönigin? Nee, nicht Barbara. Um Gottes Willen, Lilly
Becker. Du kennst dich überhaupt nicht aus.
Lilly Becker. Natürlich, Lilly Becker. Oder der Super Bowl-Sieger, die Philadelphia Eagles. Da kenne ich mich noch weniger aus als im Dschungel. Oder doch die Bayern.
Ich habe mir gestern tatsächlich das Spiel angeschaut, den Super Bowl, und habe gesehen, dass der arme Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs, völlig untergegangen ist und die Philadelphia Eagles ein fantastisches Spiel gemacht haben. Aber ich bin zur Halbzeit ausgestiegen, weil die Halbzeitshow so langweilig war. Und das sollte eigentlich für mich immer der Sieger sein, die Halbzeitshow, aber war es diesmal nicht. Also ich wäre jetzt für Lilly Becker und für Bayern München.
Aber wir sprechen, glaube ich, vor allem über Bayern München, vor allen Dingen, warum sie dann vielleicht auch der Sieger des Wochenendes sind. Das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass eben der engste Verfolger oder der vermeintlich ärgste Verfolger Bayer Leverkusen in Wolfsburg ein bisschen in Straucheln geraten ist, Punkte liegen gelassen hat. Siebtes Remis der Saison. Ist jetzt das Glück der Leverkusener aufgebraucht? Man hat ja unter der Woche in Köln oder beim Spiel gegen Köln im Pokal noch gedacht, naja klar, jetzt spielen sie so lange nach, bis die Leverkusener dann doch noch den Ausgleich schaffen und am Ende ziehen sie es, haben sie ja auch gemacht. Haben die da zu viel Glück verbraucht?
Nein, also hat ja nichts mit Glück zu tun. Und wir dürfen eins nicht vergessen, es sind jetzt 21 Spieltage in der Bundesliga gespielt, 46 Punkte, das ist schon eine tolle Ausbeute. Nur mal zum Vergleich, Frankfurt liegt 7 Punkte zurück, RB Leipzig sogar 10 Punkte, von Borussia Dortmund schon gar nicht zu sprechen. Das ist ja eine halbe Ewigkeit, wenn man in der Tabelle runterscrollen muss, bis man Dortmund auf Platz 11 dann findet. Das ist schon eine tolle Saison von Leverkusen. Und schaut man noch genauer hin, sie haben genauso oft verloren wie die Bayern, nämlich einmal, haben halt nur viermal häufiger unentschieden gespielt als die Bayern. 4x2, das ist das, was man liegen lässt. Da liegen die 8 Punkte, die Bayern München und Leverkusen trennen. Heißt, nur 4 Tore mehr in dieser Saison und die werden gleich auf. Ne? Jetzt ist das ja Fußball im Konjunktiv immer eine schwierige Sache. Aber ich glaube, wenn man Zweiter in der Bundesliga ist, hinter Bayern, auch wenn der Abstand jetzt etwas größer ist, ist das keine schlechte Saison. Und nur weil man jetzt normal spielt, während man voriges Jahr viel, viel Glück hat, sollte man das jetzt nicht schlecht reden, was Leverkusen leistet.
Ja, das hat Lukas Radetzky ja auch gesagt. Die Spiele, die wir jetzt Remis spielen, die haben wir letztes Jahr alle gewonnen. Also dieses ja doch leichte Überperformen dann vielleicht auch, was jetzt eher nicht ist. Aber wenn Leverkusen jetzt nicht im großen Stil geschont hätte, vielleicht auch mit Blick auf das Spiel der Bayern am Wochenende, Florian Wirtz zum Beispiel nicht 60 Minuten draußen gelassen hätte, auch wenn man das im letzten Duell gegen Wolfsburg auch schon mal gemacht hat, wo er dann reinkam nach 60 Minuten, das Siegtor gemacht hat, wahrscheinlich das auch das Kalkül von Xabi Alonso diesmal gewesen, aber den zu lange draußen zu lassen, zeigt ja auch, wie abhängig Leverkusen dann auch von den Geistesblitzen von Florian Wirtz.
Also da muss irgendwas vorgefallen sein, erneut. Wir erinnern uns, kürzlich hat er irgendwie den Treffpunkt verpasst und wurde dann dann zur Strafe eine Halbzeit auf die Bank gesetzt. Man lässt ihn eigentlich nicht 60 Minuten raus, man muss ihn nicht schonen. Das ist ein junger Kerl, der kann rennen wie ein junger Gott und hat auch keine Champions League-Verpflichtungen unter der Woche. Insofern verstehe ich das nicht ganz, da muss irgendetwas vorgefallen sein. Wenn es jetzt so spitz auf Knopf geht, muss ich meine beste Mannschaft spielen lassen. Alonso wird seine Gründe gehabt haben, die hat er so nicht explizit gesagt. Ich glaube eher was anderes. Uli Hoeneß hat vorige Woche wieder angedeutet, es wäre sein größter Wunsch, wenn Wirtz zu Bayern geht. Und das ist ja das, wie wir Uli Hoeneß seit Jahrzehnten kennen, Störmanöver beim Gegner verursachen. Ja, jetzt geht die Diskussion los wie voriges Jahr mit Tah, da hat es nicht funktioniert. Jetzt bei Wirtz, Trainer kann man sich auch abschminken, man hat einen, da darf er jetzt nicht angreifen. Aber Wirtz so zu locken und womöglich Musiala sogar zu versprechen, du wirst mit dem Florian zusammen bei Bayern München spielen können wie in der Nationalmannschaft, das löst etwas beim Gegner aus. Und jetzt ist die Situation eingetreten. Nächstes Wochenende, also kommendes Wochenende, spielt Leverkusen gegen Bayern. Und selbst wenn die Leverkusen da gewinnen, so wie im vorigen Jahr, verkürzt es ja den Rückstand zwar um 3 Punkte, aber der beträgt dann immer noch 5 Zähler. Und ich glaube schon, dass die Bayern diesen Vorsprung bis zum Saisonende halten werden. Das hat es ja noch nie gegeben, dass ein so großer Vorsprung nochmal aufgeholt wird zu diesem Stand der Saison. Also die Meisterschaft ist quasi gelaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn es anders kommt, haben wir eine Jahrhundertsaison. Aber daran mag ich jetzt nicht glauben, weil die Bayern spielen nicht schön, aber effizient. Sie gewinnen die Spiele, während eben die Leverkusener, wir haben es erwähnt, unentschieden spielen. Und ein bisschen, das gebe ich zu, freue ich mich für einen ganz besonders. Das ist für Harry Kane. Irgendwie kapiere ich ja nicht, dass der in seinem hohen Alter noch nie einen Titel gewonnen hat. Es wird jetzt Zeit. Also man hat ja schon fast Mitleid, dass dieser hervorragende und liebenswerte Fußballer noch nie einen Titel gewonnen hat. Ich glaube, er darf schon mal seine Vitrine abstauben und Platz machen für eine Erinnerungsschale. Es ist ja die erste Trophäe, die in seinem Schrank stehen würde.
Er hat da ganz viele Bälle liegen für seine Dreierpacks, glaube ich. Die kann er dann da mal rausnehmen. Das stört auch nicht weiter, wenn er da einmal vielleicht dann doch den Kindern zum Spielen gibt.
Ja, das sind so persönliche Trophäen. Das ist fantastisch. Aber wenn du Fußball spielst, willst du mal Meister werden. Und eine deutsche Meisterschaft ist für ihn vielleicht nicht ganz so wertvoll wie die Premier League, aber lieber die deutsche Meisterschaft als gar keine Meisterschaft. Und wie gesagt, ich freue mich ein bisschen für Harry Kane, weil er hat es mal verdient, mal dieses Gefühl zu genießen, Erster zu sein am Ende der Saison und nicht nur während der Saison.
Aber jetzt muss Uli Hoeneß ja schon wieder eine Rolle rückwärts machen, wieder in die andere Richtung. Nachdem er den Titel versprochen hatte, dann gesagt hat, naja, vielleicht doch nicht, aber jetzt vielleicht doch wieder. Also
Uli Hoeneß ist immer sehr flexibel in der Hüfte, wenn er die Tanzbewegungen in der Bundesliga vollziehen soll. Also er wird sich da schon was einfallen lassen. Ich glaube, er gehört zu denen. Er weiß genau, wie er Pfeile schießt. Und was interessiert ihn das Geschwätz von gestern? Ich glaube, der wird das sagen, was gut ist für den FC Bayern und die Gegner irgendwie verunsichert. Da ist ein Meister drin, das macht er seit Jahrzehnten. Ich kenne ihn wirklich schon so lange und weiß, das macht er auch mit Kalkül und nicht nur aus einer Laune heraus. Ich glaube, den nervt schon genug, dass nach 11 deutschen Meisterschaften einmal die 12. nicht gelungen ist und er wieder von vorne zählen muss. Ändert nichts daran, dass Leverkusen fantastische Arbeit leistet und tolle Spieler hervorgebracht hat. Und Leverkusen erlebt wahrscheinlich das, was viele andere Mannschaften auch schon erlebt haben. Baust eine Mannschaft auf und dann wird sie dir entweder vom Inland oder auch vom Ausland dann zerpflückt. Das ist eben das Los der Mannschaften, die nach oben streben.
Definitiv. Eine Mannschaft, die auch mal lange Zeit nach oben gestrebt hat, war eine Mannschaft, die vor wenigen Monaten noch den nächsten Gegner der Bayern in der Champions League mit 7:1 aus dem Stadion geschossen hat. An solche Ergebnisse, wir sprechen von Borussia Dortmund, ist aktuell natürlich nicht zu denken.
Ich rede mit dir erst darüber, wenn du jetzt das Jingle abfährst. Du hast
dann
es mir versprochen.
Das. Ich wollte das als galante Überleitung, dass du etwas Schlaues
sagst. Das war nicht galant, das war holzschnittartig, ja.
Ja. Na gut, dann kriegst du dein Intro hier. Das kriegst du jetzt, das fahre ich dir ab.
Das Thema des Tages.
Na geht doch mal, da geht
die
doch.
Die Regieanweisung vom Chef ist angekommen, alles
haben
klar.
Haben wir beide
klar.
Nicht, lange nicht mehr zu zweit miteinander gesprochen, ja, oder muss man dich komplett neu anlernen? Das ist ja, so mit den jungen Leuten immer das Gleiche.
Junge Leute ja, ja, auf sehr hohem Niveau hier.
Sport kriegst du auch noch mit. So, gut. Guckt euch an am Video, da seht ihr dann. Ja, der hat einen grauen Bart. Ich habe mich eben noch rasiert, damit ich hier glatt rasiert zu dir in den Podcast komme. Ja, aber
damit du jugendlich aussiehst, aber die volle Haarpracht hast du mir ja voraus. Das ist ja ja völlig
ist klar. Sowieso, ja, aber du hättest dich auch mal rasieren können, so ist es nicht. Aber okay,
das habe ich seit 30 Jahren nicht, das wäre ein großer Fehler, dann weiß man
ja,
nicht
mehr, wo vorne ist. In der Bundesliga kennen wir ja nur, dass Borussia Dortmund regelmäßig rasiert wird, wie jetzt vom VfL Stuttgart. Oh, das ist meine gute Überleitung, oder? Ah,
also komm, hier, das ist ein Delling, aber wirklich. Ja.
Na, zauberhaft, okay.
Und für alte Leute bedeutet das was, also...
Okay, du möchtest, dass ich dich Netzer nenne. Nein, das tue ich nicht.
Um Gottes Willen.
So, also Borussia Dortmund, Niko Kovac, Premiere misslungen, 1-2 gegen den VfB Stuttgart. Eine Leistung, ja, man hat sich versucht, die schön zu reden, aber dann schaut man aufs Ergebnis, 1-2, immer noch Platz 11. Man kommt nicht ran. Ich glaube, in diesem Spiel ist die Qualifikation zur Champions League verspielt worden. Ich glaube, davon erholt sich die Mannschaft nicht mehr. Es geht jetzt nur noch um Schadensbegrenzung. Borussia Dortmund spielt in der Champions League Qualifikationsrunde gegen Sporting Lissabon und muss halt schauen, dass man aus Hin- und Rückspiel so viele Tore fabriziert, dass man ins Achtelfinale der Champions League kommt. Ein Ritt auf der heißen Rasierklinge, würde ich mal so behaupten, auch wenn dieses Bild total schief ist. Ja. Aki Watzke, der Geschäftsführer, hat unter der Woche beim Spurges in Hamburg gesagt, man könnte auch ein, zwei Saisons ohne Champions League überstehen. Ja klar, dann muss man aber gute Spieler verkaufen, dann wird die Mannschaft ja auch nicht besser. Und da sind wir schon am Problem, das Niko Kovac hat. Sein Kader ist gut besetzt, von den Einzelspielern her. Mhm. Aber er hat keine gute Mannschaft. Das ist nicht aus einem Guss, sondern das ist ein bisschen lieblos, was die auf dem Rasen zeigen. Und zwar schon eine ganze Saison. Ein paar Highlights immer dazwischen, dann weiß man, wie gut sie sein könnte, diese Mannschaft. Aber zu oft eben ja ein bisschen so neben der Spur. 8 Niederlagen nach 21 Spieltagen. Also wir reden davon, dass jedes dritte Spiel verloren geht im Schnitt. Damit bist du nicht geeignet in der Champions League zu spielen. Das sage ich von einer Mannschaft, die vorige Saison noch im Finale der Champions League gestanden hat. Da ist zu viel Theater bei Borussia Dortmund und der arme Niko Kovac muss damit jetzt zurechtkommen.
Aber das hat er sich frei gewählt, diese Aufgabe. Das wusste er, als er angekommen ist, weil dieser Knatsch, der da ja auch vor allen Dingen auch in der Führung war, das hat er ja auch mitbekommen, was da alles abgeht. Da ist er jetzt ein bisschen aufgeräumt worden. Sven Mislintat, das Diamantenauge, ist dann erstmal entfernt worden, allerdings mit dem goldenen Handschlag, was man so liest. Also 3 Millionen ausstehendes Gehalt gibt es noch. Auch das ist keine Glanzleistung bei den Dortmundern, solche Verträge auszuhandeln, oder?
Naja, ich erinnere mich an zwei Podcast hier bei FIFA Pitch. Das eine war mit Patrick Berger, der sich hat zu der Überschrift verleiten lassen, Borussia Dortmund belügt sich selbst. Und ich erinnere mich an den Podcast mit Stefan Kaußen, der die These aufgestellt hat, so klare Führungsfiguren, wie man in der Führung des Vereins hat, mit Aki Watzke, mit Lars Ricke, mit Sebastian Kehl, mit Matthias Sammer als Berater, sowas würde man sich eigentlich auf dem Platz wünschen, dass da jemand ist, der diese Chefrolle nicht nur annimmt, sondern auch ausfüllt. Und damit sind wir auch beim Problem in der Mannschaft. Weder Emre Can noch Pascal Groß sind in der Lage, der Mannschaft irgendwie Halt zu geben. Vorher hatte man Mats Hummels, der hatte dann sportlich ein paar Schwächen, weil er nicht mehr so schnell war. Oder Marco Reus, der vom Typ her zwar Kapitän, aber kein echter Leader war. Aber zumindest hatte man dann eine Achse von der Abwehr bis zum Sturm. Wo ist die Achse jetzt? Ne? Man hat einen schwächelnden Torwart, man hat keinen echten Abwehrchef, im Mittelfeld keinen, der die Verantwortung übernimmt. Und vorne steht Gyasi, der sagen wir, eine Fallsucht hat, wie ich sie vom VfB Stuttgart von ihm gar nicht kannte. Ja, da hat er sich aufs Toreschießen konzentriert. Hier hat er sich beim Elfmeterschinden oder Freistoßschinden rauskristallisiert, dass das seine neue Passion ist. Und daran merkt man, dass in der Mannschaft etwas nicht taugt, weil die sind nicht zielstrebig auf Torerzielung aus, sondern irgendwie, naja, wir wollen Anteile auf dem Spiel und tralala machen. Wenn es dann auch stimmt, was Matthias Sammer angedeutet hat, dass dann die Spieler in keiner guten Verfassung sind, er hat von einer Nicht-Verfassung gesprochen, dann kann Niko Kovac als neuer Trainer, als Nachfolger von Nuri Sahin eigentlich nur dazu übergehen, die Dinge wieder ganz handwerklich in Lot zu bringen. Und da ist die entscheidende Frage, wie viel Zeit braucht er denn dafür? Also mal eben eine Woche trainieren und alles wird gut, das wird nicht funktionieren. Sondern es braucht ein bisschen mehr, das braucht auch einen chirurgischen Eingriff in den Kader, dass man eben sich von Leuten trennt, auf die man nicht bauen kann. Er hat sich dafür entschieden, Emre Can als Kapitän zu belassen und damit auf ihn zu bauen, sonst würde er das nicht tun. Ich halte das für falsch, aber womöglich hat er keine bessere Lösung und deswegen ist es dann doch wieder richtig.
Das wollte ich dich gerade fragen, wen würdest du denn eher in der Rolle sehen, weil auch die vielleicht vom Standing, weil sie letzte Saison gut performt haben, wie zu Saisonbeginn hatte man gedacht, vielleicht Waldemar Anton, der allerdings ja momentan völlig außer Form ist und im Spiel gegen Stuttgart, gegen seinen alten Arbeitgeber, dann ja auch von den Pfiffen der Fans wahrscheinlich auch noch zusätzlich demotiviert wurde und die Leistung sprach ja dann auch für sich. Oder Julian Brandt kannst du auch nicht als Führungsfigur sehen. Sabitzer momentan auch ein Schatten seiner großen Zeit bei Leipzig sowieso. Wer soll das machen?
Genau, das ist ja das Problem. Ja. Du hast viele potenzielle Kandidaten für diese Chefrolle, ja? Groß, Sabitzer, Can. Aber keiner nimmt diese Rolle an. Julian Brandt auch nicht. Am ehesten würde es ja Sabitzer zutrauen. Was hat der für tolle Spiele in der Champions League schon abgeliefert? Das heißt, er hat sowohl fußballerisch als auch in seiner Persönlichkeit alle Voraussetzungen dafür. Ich habe keine Ahnung, warum er das denn nicht macht. Weil wenn du schon dich nicht bei München durchsetzen kannst, da ist er ja dann auch aus ähnlichen Gründen gescheitert, nachdem er von RB Leipzig gekommen ist, dann hast du ja bei Borussia Dortmund den zweitgrößten Verein, um deinen Stempel da aufzudrücken. Und da kommt nichts. Da kommt einfach nichts. Und das ist das Süle-Phänomen. Süle kam auch mit großen Trompeten und vor allem viel Kohle aus München. Und hat seine Funde in den Griff gekriegt vielleicht, nützt aber nichts, du brauchst ihn auf dem Platz. Und da ist es mit einer Grätsche gegen Mbappé nichts getan, da ist er gefeiert worden, sondern du brauchst diese Konstanz rein. Wenn du in die Champions League möchtest in der Bundesliga, brauchst du Konstanz. Das heißt Punkten und eben nicht 8 Niederlagen im Verlauf der Saison. Und Niederlagen können passieren. Auch ein 1-2 gegen den Vizemeister VfB Stuttgart. Aber du musst ja das Gefühl haben, die Mannschaft hat alles gegeben und da hält man sich jetzt bei Borussia Dortmund fest, dass man eben einen Willen gesehen haben möchte. Aber damit würde ich mich nicht mehr begnügen. Ich würde die Mannschaft gnadenlos ins Achtung stellen, bis sich da etwas herauskristallisiert. Ja, man hat ja auch im Winter jetzt nicht wirklich was Entscheidendes getan. Also glaubt man ja daran, dass die Kräfte innerhalb der Mannschaft ausreichen. Ja, dann soll jetzt mal durch Druck dann auch der wahre Diamant entstehen. Den sehe ich nun momentan nicht, weil wo soll das jetzt herkommen? Ich setze darauf, dass Niko Kovac als Trainer erstmal die Mannschaft aufräumt, ein paar Flausen austreibt und ganz sauber arbeitet. Die entscheidende Frage ist, wie lange wird er brauchen? Klingt das nach 2 Spieltagen, 3 Spieltagen oder ist die Saison rum und hat es immer noch nicht geschafft? Seine Zeit, in der man ihn messen möchte oder in der man ihn messen möchte, beginnt sowieso erst kommende Saison. Er hat sich ja extra einen Vertrag dann auch bis kommendes Jahr geben lassen, weil er weiß, so im Verlauf der Saison muss er nur die Baustellen verkehrssicher machen. Mehr kann er nicht leisten. Man muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass Borussia Dortmund allenfalls in der Europa League, aber wohl auf keinen Fall in der Champions League nächste Saison spielen wird.
Wenn du sagst, er wird erst in der nächsten Saison gemessen, aber wird er die Chance da wirklich haben? Denn wenn er diese Baustellen, die jetzt da sind, nicht so zumindest zuschüttet, dass man sieht, dass er da Hand angelegt hat und dass er da zumindest in eine Richtung geht, dann wird er die nächste Saison da aber gar nicht bleiben.
Also er wird ja in die noch kommende Saison gehen. Und der war selbst ein guter Bundesligaspieler, Nationalspieler, er hat viel Trainererfahrung. Der wird bei der Analyse gegenüber der Geschäftsführung wertvolle Hinweise geben. Und da wird man ihn ja auch sehen, ob er auch den Blick dafür hat. Und das hat er. Also da dürfen wir auch die Führung vom BVB nicht unterschätzen, so aus dem Elfenbeinturm. Die wissen schon, wen die sich da holen. Sein Problem war ja eher die Kommunikation mit der Mannschaft. Da war er Magath ähnlicher als Klopp, der ein Menschenfänger war. Ja, so. Aber vielleicht ist das genau das, was die Mannschaft jetzt braucht, eine gewisse Härte, weil den Ruf, den hat Niko Kovac, dass er da nicht groß rumdiskutieren möchte, wenn er Leistung abruft. Und vielleicht hat man die Spieler von Borussia Dortmund zu lange in Watte gepackt. Ja, also die spielen ja grottenschlecht und nach 2 Tagen, wenn man das überwunden hat, dann hat man schon wieder gesagt, ah, super Spieler und so weiter. Carlo Wild vom Kicker hat mal im Doppelpass eine ganz, ganz wichtige Frage gestellt. Ein Gradmesser für die Qualität von Borussia Dortmund ist die eine Frage, welcher Spieler von Borussia Dortmund würde bei Bayern München einen Stammplatz haben? So, da würde ich mal sagen, wenn Kane nicht spielen würde bei Bayern München, vielleicht Gyökeres. Mhm. Vielleicht als Nachwuchsspieler mit vielen Einsätzen Gittens. Aber sonst doch nicht ein einziger.
Kobel mit der Leistung von vor zwei
Jahren. Nein, ach, vergiss Kobel. Wenn ich immer höre, damals Europas bester Torwart, ja. Fußballer recht, eine totale Niete. Der kann am Fuß nicht mit dem Ball umgehen. Das gehört zur ganzen Wahrheit dazu. Und er hat so viele Schwächen, dass ich auch, sag mal, was das Torwartspiel betrifft, doch in Zweifel gekommen ist. Er lebt von seinem Ruf. Mhm. Wie viele Spiele hat er denn jetzt gerettet, Borussia Dortmund? Wo man sagt, so, alles ging schief, aber der Torwart hat's rausgehauen. Da ist nichts. Das ist ein durchschnittlicher Torwart und das gehört eben auch zur Wahrheit, dass man zu viel, für zu viel Geld zu wenig Klasse gekauft hat. Das ist ja auch die Aussage, die ich damit meinte. Wer würde bei Bayern München spielen? Mhm. Das ist Durchschnitt. Und da gucke ich mir jetzt nur die aktuelle Leistung an und weiß, dass man mich da nicht widerlegen kann. Mit Durchschnitt kommst du eben nicht in die Champions League. Das ist relativ einfach und ich lasse mich auch nicht drüber hinweg täuschen oder sag mal, davon beruhigen, dass sie voriges Jahr das Finale der Champions League erreicht haben. Das ist super. Aber vielleicht hat Borussia Dortmund da über den Verhältnissen gespielt. War eine großartige Leistung. Aber in diesem neuen Modus der Champions League, wenn du halt eben nicht nur taktisch spielen musst, dass du irgendwie die Vorrundengruppe überstehst, sondern wo deine Qualität dann in den 8 Spielen abgerufen wird, da waren gute Leistungen dabei. Ich erinnere mich an die Leistung gegen Barcelona. Mhm. Aber in letzter Konsequenz hat es nicht gereicht, vom Killerinstinkt her, den, wie sagt man so schön, den Sack zuzumachen. Das heißt, die Punkte auch einzufahren. Und das ist eben, wie ich Borussia Dortmund erlebe, alles ganz nett, alles ganz lieb, alles gut gemeint. Aber bei Borussia Dortmund, das dürfen wir nicht vergessen, hat den zweiteuersten Kader in der Bundesliga. Da darf man erwarten, dass da weniger Niederlagen sind als die 8, die wir bisher verzeichnet haben nach 21 Spieltagen. So einfach ist manchmal der Fußball.
Da darf man aber auch erwarten, dass man jetzt unter der Woche in der Champions League dann gegen Sporting Lissabon zum einen erstmal diese Reaktion zeigt, die man ja dann sowieso immer erwartet nach so Rückschlägen und dass man dann vielleicht auch da, ja, weiß ich nicht, vielleicht die Spieler sich auch mal bei der Ehre gepackt sehen, das, was sie eben haben vermissen lassen, jetzt auch gegen Stuttgart. Und was sie vorher vielleicht dann auch ab und an mal abgerufen haben unter Tullberg, zumindest diese Mentalität, die will ich Ihnen am Samstag auch nicht absprechen, aber eben diese Zielstrebigkeit, die fehlte da, dass man sich da vielleicht mal zusammennimmt und dann unter der Woche mal wieder ein Statement setzt.
Ja, ich glaube, es scheitert auch nicht am Willen. Also es ist auch diesmal keine Mentalitätsfrage. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Mannschaft auch willens ist. Es fehlt die Klasse. Es fehlt die Qualität. Ja, in der Truppe.
Aber reicht die gegen Sporting, die vorhanden ist, dieser Durchschnitt?
Ja, vom Papierform her würde ich sagen, ja. Und dann kommt ja diese Komponente Tagesform noch mit dazu. Hm. Oder auch die Psyche, wenn du so willst, dazu. Ja. Hm. Von der Qualität der Einzelspiele her reicht das. Da kommst du weiter. Ja, kommst ins Achtelfinale und dann kommst du wieder an die Fleischtöpfe und kannst dir wieder ein bisschen Futter anfressen in der Champions League. Ja, um dann im Sommer personell umzubauen. Aber wenn die Psyche plötzlich mitspielt, wenn die Tagesform Einfluss nimmt, wenn du Ausfälle hast, und die hat ja auch Borussia Dortmund personeller Art, ja, das darf man ja auch nicht vergessen, dann ist es dann plötzlich dann doch wieder ein Roulette-Spiel, wo die Kugel dann statt auf schwarz dann plötzlich auf rot fällt. Ja. Das ist dann auch mit Willen nicht zu kompensieren. Es fehlt dann einfach die Qualität. Es gibt halt Spieler, ich denke dann immer an Stefan Effenberg, selbst wenn der schlecht war, hatte er so viel Qualität, dass er immer noch zu den Besten gehörte. Mhm. Wenn Sabitzer keine Form hat, dann kannst du den in die zweite Mannschaft stecken. Und da weiß ich nicht, ob er auffallen würde. Das ist die ganze Wahrheit. Ja. Mhm. Und wie gesagt, die Mannschaft will, das ist diese Mentalität, die könnte man ihnen schon oft absprechen, den Spielern, aber diesmal glaube ich nicht, weil sie wissen ja, wie viel Druck da drauf ist. Aber Druck kann auch die Beine lähmen. Ja. Mhm. Es gibt dann diese Fußballfloskel, die müssen mal den Bock umschmeißen und so. Ja, kann sein, aber diese Aha-Erlebnisse, super Erfolg und alle waren zufrieden, gab es ja schon in dieser Saison und es hat trotzdem nicht gereicht, mal einen Lauf hinzulegen. Insofern bin ich wirklich skeptisch, was diese Saison betrifft. Im Sommer gibt es viel Arbeit für Sebastian Kehl.
Das auf jeden Fall. Aber jetzt steht ja erstmal dieses andere Spiel da noch vor den weiteren Aufgaben, die ja dann auch in der Liga anstehen, um dann eben auch für dieses neue Jahr eine vernünftige Ausgangsposition dann einfach zu schaffen. wo würdest du denn jetzt Umstellungen vielleicht vornehmen? Weil du sagst, Qualität fehlt, die ist natürlich auf der Bank auch nicht da. Waldemar Anton würde ich jetzt zum Beispiel erstmal rausnehmen. Es ist ja zumindest mit Süle, auch wenn der jetzt auch verletzt war, vorher nicht richtig performt hat, einer, der zumindest sich zeigen muss. Schlotterbeck kommt auch wieder. Also von den Namen her ist das ja erstmal gut, aber die Qualität reicht eben nicht. Aber reicht es für einen Startelf-Einsatz vielleicht dann gegen Sporting aus deiner Sicht?
Also in dem Moment muss ich jetzt ein bisschen feige sein, ja, und mich rausreden. Das gebe ich jetzt ganz offen zu.
Hast das Training nicht gesehen?
Exakt das. Ne? Ich kann die Trainingseindrücke nicht sehen. Was ich glaube, was Niko Kovac machen wird, auf Grundlage der Trainingseindrücke, dass er jetzt eine klare Achse macht. Und zwar eine Achse, die steht. Torwart, vielleicht Emre Can in die Innenverteidigung, Mittelfeld, defensiv wie offensiv eine Achse und aggressiv vorne ist ja gesetzt. Und dann diese Achse sagst, egal wie das Spiel läuft und was die Tagesform betrifft, damit diese Spieler erstmal Sicherheit haben, ihr wackelt nicht, ihr steht. Ich baue da eigentlich grundsätzlich nicht um. Dann machst du auf dem Flügelspiel noch etwas, der Riasson ist ja völlig von der Rolle, ja, da musst du reagieren. Da kannst du je nach Gegner eher defensiv oder offensiv hochpressen oder etwas defensiver stehen. Ja, da kannst du dann etwas variabler sein. Aber dass die Mittelachse vom Torwart bis zu Gerassi, dass die erstmal steht, ich glaube, das wird Kovac machen, weil dann hast du auch eine klare Hierarchie und du bringst Sicherheit zu deinen Schlüsselspielern. Weil diese Stabilität ist ja das, was Dortmund fehlt, wenn der Gegner ein bisschen flotter angreift, wie weit die von ihren Gegenspielern wegsteht, wo die Zuständigkeiten nicht klar sind, weil das eben zu oft gewechselt hat. Das führt eben zu weiterer Verunsicherung. Insofern bin ich ziemlich fest überzeugt, dass Kovac genauso vorgehen wird. Er ist ja ein handwerklich wirklich gut aufgestellter Trainer, auch wenn er viel Kritik immer einsteckt. Aber der weiß, wie wichtig eine Hierarchie in einer Truppe ist. Und dann sollst du auch nicht schön spielen, sondern sollst stabil spielen. Und wenn du erstmal stabil stehst, dann setzt sich deine Qualität auch gegen Sporting durch. Und das muss der Weg sein. In der Bundesliga, in Bochum, da hat man was gut zu machen. Das kann man international aufladen, weil es halt das kleine Derby ist im Ruhrgebiet. Ja. Noch wichtiger diese Woche ist das Spiel bei Sporting, weil wenn das verloren geht und Kovac startet mit 2 Niederlagen in seinem BVB-Engagement, sowas habe ich schon mal erlebt. Der Trainer hieß Bernd Kraus.
Oh ja.
Der war bei Borussia Dortmund ganz hervorragende Arbeit bei Borussia Mönchengladbach gemacht. Jürgen Kuhle hat mir bei unserem Legenden-Podcast nochmal bestätigt, wir sprachen zufällig darüber, was für ein toller Trainer und Mensch das war. Aber er kam in so einen Strudel rein, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Und wenn du jetzt da reinfährst, ja, startest mit 2 Niederlagen, bist verunsichert, dann im kleinen Derby gegen Bochum, machst da nun unentschieden, hast du 1 Punkt aus 3 Spielen geholt. Dann kommen ja die Chefkritiker, und da nehme ich uns beide mal extra raus, ja, kommen dann wieder auf den Marktplatz und birken rum, dass doch diese Personalentscheidung nicht die richtige gewesen ist. Und dann bist du plötzlich als Trainer in Erklärungsnot. So weit muss es nicht kommen, gegen Sporting sauber spielen, unentschieden, womöglich sogar gewinnen, Bochum wegputzen, und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Dann bist du ein bisschen freier für das Saisonfinale an den letzten Spieltagen bis zum 34.
Du hattest die Äußerung von Aki Watzke vom Spobis schon angeteasert vorhin, eben die Tatsache, dass man sich das auch durchaus mal leisten könnte, mal 2 Jahre nicht Champions League zu spielen. Ist das in der Situation denn jetzt vielleicht der richtige Weg, um der sowieso schon unter Druck stehenden Mannschaft ein bisschen was rauszunehmen von diesem Druck? Oder ist das vielleicht auch dann wieder so ein Freibrief, weil man sagt, okay, ja, wir brauchen ja jetzt vielleicht auch nicht. Wie wirkt das aus deiner Sicht?
Ich verstehe die Intention von Aki Watzke. Aki Watzke möchte Druck rausnehmen. Die innere Wahrheit ist eine ganz andere. Da ist er nicht ganz ehrlich. Die brauchen die Champions League dringend. Weil wenn du eine Mannschaft umbauen willst, dann brauchst du vor allem Kohle. Und Kohle kriegst du durch die Champions League. Du kannst ja nur planen. Und zwar nicht im Kalenderjahr plant der Borussia Dortmund, sondern immer von Saison zu Saison. Also das ist wichtig, dieser Stichtag, 1. Juli. Und da brauchst du ja ein Budget. Und das Budget, weißt du, wenn du in die Champions League kommst, dann hast du Mindesteinnahmen. Wenn du die nicht hast, dann speckst du an der Mannschaft an. Wird die Mannschaft besser, wenn man abspeckt? Wohl eher nicht, weil die nichts taugen, hat man sowieso schon weggetan. Also insofern verstehe ich, was er wollte. Aber er hat immer gesagt, und er hat es mir auch schon persönlich gesagt, er erwartet von seinem Trainer nicht immer, dass sie Meister werden. Das kann man ja so gar nicht erwarten, wenn du Bayern München hast mit dem viel größeren Etat. Was du aber erwartet ist, und die Qualität ist immer im Kader, dass selbst wenn es nicht gut läuft, du immer unter die ersten vier kommst. Und wir erinnern uns mal, wie er mal Peter Stöger geholt hat. Das war so eine ähnliche Situation wie jetzt mit Niko Kovac. Der hatte nur eine einzige Aufgabe. Stabilisiere mir die Mannschaft so, dass wir in die Champions League reinkommen. Und das hat er geschafft. Und genau das muss Niko Kovac machen. Und wenn ihm das gelingt, die Mannschaft zu stabilisieren und zumindest in die Nähe der Champions League Plätze zu kommen, dann steht ihm ja eine große Zukunft beim BVB voraus. Und das ist bei der wackeligen Karriere von Niko Kovac, sagt man, eine schöne Aussicht, dass er sich da was aufbauen kann, wie man es ja dann bei Eintracht Frankfurt erlebt hat mit dem DFB-Pokalsieg. Das ist jetzt nochmal eine Stufe höher bei Borussia Dortmund. Aber das ist auch eine Riesenchance für ihn, weil er ja auch schon ein bisschen vom Karussell runtergefallen war, nachdem das beim VfL Wolfsburg nicht so gut gelaufen ist.
Glaskugel?
Ah, ich habe drauf gewartet, ja. Ich bin nur deswegen in den Podcast zu dir gekommen, damit ich mit dir die Glaskugel gucken kann.
Da siehst du, der guckt nochmal.
Was willst du denn wissen?
Ja, natürlich das Spiel gegen Sporting. Wie geht's denn aus oder in Lissabon?
2-1.
2-1 für den BVB?
Für den BVB.
Also du glaubst noch an den BVB. Wer ist denn aus deiner Sicht der größere Absteiger oder in der Champions League-Saison? Die Dortmunder in der Gesamtkonstellation oder Manchester City?
Naja, sie sind beide jetzt in einer ähnlichen Situation. Manchester City steht etwas besser in der Premier League als Borussia Dortmund in der Bundesliga. Ich glaube, dass der Absturz von Manchester City der größere ist. Die haben ja nochmal eben im Winter 200 Millionen da reingepumpt. Deswegen hat man schon eine Vorstellung davon, wie viel Geldmittel die zur Verfügung haben. Ganz so betucht ist Borussia Dortmund nicht. Und da ist so ein Mittelmaßplatz, wie es Manchester City in der Premier League hat, doch eine Enttäuschung und auch der Verlauf der Champions-League-Saison, dass man auch nochmal durch die Playoffs muss, und zwar mit Ach und Krach, ja. Halte ich das noch für den größeren Absturz, ja. Also wenn Haaland noch bei Borussia Dortmund spielen würde, sieht es ja auch anders aus. Das muss man mal ganz klar sagen. Da ist ja Dortmund immer wieder zerrupft worden, ne. Sancho verloren, Bellingham verloren, Haaland verloren, ne. Und solches Kaliber spielt halt bei Manchester City, und deswegen ist das sehr enttäuschend, dass Guardiola kein Mittel findet, gegen dieses Formtief anzukämpfen. Also man hangelt sich da so ein bisschen durch. Wahrscheinlich wird man in der Champions League sogar weiterkommen, weil wenn es drauf ankommt, haben sie wahrscheinlich ihr Formtief überwunden.
Obwohl das Real Madrid, ne? Jetzt in der Zwischenrunde, denke ich nach.
Klar, so, aber erstmal würde ich sagen, wenn man vergleicht Borussia Dortmund und Manchester City, ist Manchester City die noch größere Enttäuschung, weil einfach die Voraussetzungen nochmal andere sind. Heißt aber nicht, dass Borussia Dortmund keine Enttäuschung ist.
Persönliche Enttäuschung kann ich auch noch mal kurz hier anbringen. Du gehst mir ja fremd. Du hast den Podcast schon mehrfach angesprochen, aber ich bin trotzdem so groß, weil du auch, wenn du ihn nicht mit mir zusammen machst, ich finde ihn gut. Und ich möchte ihn hier an dieser Stelle auch noch mal bewerben. Und wir haben auch für solche Fälle einen extra Jingle, den ich nur für dich jetzt einfach mal abspiele. Und dann darfst du was erzählen darüber.
Alle mal herhören.
Das ist ein Podcast mit Pit Gottschalk und Christian Pfennig. Ohne mich schlimm genug, aber dafür mit ganz großen Stars. Pit, wie heißt er? Wo hört man ihn? Was geht da?
Also erstmal, warum Christian Pfennig dabei ist. Wir wollten bei unserem Legenden-Podcast einfach nur fachliche Qualität bis zum geht nicht mehr machen. Und da bist du einfach in der Auslese hinten drüber gefallen. Aber das kennst du ja. Du bist ja noch zum Lernen hier beim FIFA-Pitch-Podcast. Der Podcast erscheint im Namen des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Wer noch nie da gewesen ist im Deutschen Fußballmuseum, ich kann es nur empfehlen, da kriegt man Exponate aus der Welt des Fußballs, Bundesliga-Nationalmannschaft, ohne Ende. Das sind unterhaltsame Stunden, die man da verbringen kann. Und für das Deutsche Fußballmuseum haben Christian Pfennig und ich eine Idee umgesetzt. Der Podcast heißt Wie war das damals? Wir laden Legenden des deutschen Fußballs ein, dass die über ihre Karriere erzählen. Und zwar wirklich da, wo es im Vereinsheim beim Dorfclub angefangen hat, bis hin zu Weltmeister-Ehren, in dem Fall von Jürgen Kohler. Erzählen die mal, wie es das so gelaufen ist. Und wir hatten Jürgen Kohler vor 10 Tagen zu Gast. Wie gesagt, man kann den jetzt auf dem Podcast auch hören. Wie war das damals, Jürgen Kohler? Kann man überall bei Spotify und so finden. Und da haben wir auch seinen Jugendfreund Maurizio Gaudino, kennen wir als Nationalspieler, zugeschaltet. Da war er am Mittagsessen noch als B-Jugendlicher. Michael Mayer hat erzählt, warum man Jürgen Kohler überhaupt zu Dortmund geholt hat. Jürgen Kohler hat selbst erzählt, wie er den Beinamen Fußballgott damals bei Manchester United, beim legendären Halbfinale der Champions League, erworben hat unter den Fans. Das war ja nicht nur die Grätsche gegen Cantona, die ihn berühmt gemacht hat, sondern auch, weil er ein persönliches, privates Schicksal verkraften musste. Er ist erst am Spieltag angereist und hat abends das Spiel seines Lebens gemacht, 1997. Und solche Anekdoten, die man vielleicht kennt oder ahnt, kriegt man nochmal als Vertiefung dargeboten. Und deswegen macht das viel Spaß. Und der nächste Stargast, den wir haben, werden die nächste Legende, ist Horst Rubech. Die jüngeren Zuhörer kennen den Hamburger natürlich, also Wahlhamburger, muss man ja sagen, als U21-Trainer und Trainer der Frauennationalmannschaft. Aber er hat uns schon zur Europameisterschaft, zum EM-Titel 1980 geköpft. Er war bei der Schlacht von Sevilla 1982 gegen Frankreich mit dabei. Und Europapokalsieg 1983 mit dem Hamburger SV. Also der hat auch schon viele Pötte und Pokale gewonnen und darüber will er und soll er erzählen. Am 13. März im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Es gibt noch Tickets, einfach bei fußballmuseum.de nachschauen. Und hinterher erscheint das Ganze dann als Podcast. Und das Schöne ist, wer hinkommt zu dieser Bühnenshow, man hat Gelegenheit, Selfies mit dem Star zu machen, Autogramme. Also ich habe es ja jetzt bei Jürgen Kohler gesehen. Die freuen sich ganz einfach, wenn dann die wahren Fans zu dieser Veranstaltung kommen. 13. März, Dortmund, direkt am Hauptbahnhof. Karten sind nicht übermäßig teuer, also das kann man sich leisten. Ich würde mich freuen. Und wie gesagt, und wer errät, welche Band bei dir im Regal steht, welche berühmte Band, und das in den Kommentaren bei YouTube schreibt, wird auch von mir persönlich eingeladen.
Also macht unbedingt mit. Wie war das damals, ein Podcast? Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt, genau wie den Fever Pitch Podcast. Und das habt ihr, den habt ihr ja schon abonniert, aber den anderen abonniert ihr selbstverständlich auch und hört rein. Und für beides sagen wir vielen Dank. Danke, Pitt, dass du heute mit dabei warst. Und ja, viel Spaß in dieser Fußballwoche.
Hat ja gar nicht wehgetan, diese 35 Minuten hier mit mir, oder?
Geht manchmal ganz schnell und schmerzlos.
So sieht's aus. Also, Pfürti.
Pfürti.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.